Ja, wie Frau Petri schon angekündigt hat, lese ich uns den Psalm 46 und dann bin ich gespannt, was er dazu denkt und sagt, dass da jemand den Mund wirklich so voll nimmt, wie ja, Martin Luther es dem Psalmisten nachgemacht hat. Und wir haben ja heute alle den Mund voll genommen, wenn wir sozusagen mit diesem Lied ein starkes Bekenntnis abgelegt haben. Also Psalm 46 nach der Luther-Übersetzung. Ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Der Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, die heiligen Wohnungen des Höchsten. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen wehrt in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott ist mit uns, Gott für uns. Wie oft wird das so oder so ähnlich gesagt? Wie oft werden diese Worte vielleicht auch aus taktischen Überlegungen oder im Überschwang unserer Gefühle in den Mund genommen? Ich denke da an Israel in seiner alten Geschichte. Da haben ja die Führer immer wieder betont, gebetsmühlenartig, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn. Der Herr ist in unserer Mitte. Und Propheten wie Micha und Jeremia warnen, darauf solltet ihr euch nicht verlassen. Wenn ihr so weitermacht mit Geldgier und Korruption, dann ist Gott keineswegs in eurer Mitte. Täuscht euch nicht. Oder ich erinnerte mich an ein Foto aus einem Geschichtsbuch zum Ersten Weltkrieg. Da stand auf den Eisenbahnwaggons, mit denen Soldaten aus verschiedenen Richtungen an die Front fuhren, Gott mit uns. Und bei jeder Hochzeit werden die Brautleute gefragt, willst du diesen Mann, diese Frau, eben zur Frau nehmen, treu werden, treu bleiben, in guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet? Geantwortet wird, ja, mit Gottes Hilfe. Wie viel dann da dran ist, das sieht man, wenn, lese wieder ein paar Verse aus unserem Psalm, sieht man, wenn gleich das Meer wütet und wallt, von seinem Ungestüm die Berge einfielen, wenn die Heiden verzagen, die Königreiche fallen, das Erdreich vergeht, wenn es Kriege gibt, auch bevor oder gerade bevor der Herr den Kriegen ein Ende macht oder die Waffen vernichtet. Wie viel dran ist, sieht man, wenn Naturkatastrophen Verwüstungen anrichten und viele, viele Menschenleben fordern. Meist ist das ja weit weg, irgendwo in Bangladesch. Und dann fasst es uns nicht ganz so an, auch weil wir es vielleicht heutzutage einfach schon zu sehr gewöhnt sind, was wir in den Medien sehen und hören. Wenn Kriege und Bürgerkriege ausbrechen, die Toten, die Verwundeten und die Flüchtlinge, die ja nun auch Europa und Deutschland erreichen und vielen ihre Sorgen bereiten. Wenn die staatlichen Ordnungen, die gesellschaftlichen Strukturen sich auflösen, alles gleichgültig wird, einschließlich vieler Menschenherzen. Wenn Geld, Sorgen, Enttäuschungen und Streit in einer Partnerschaft nicht mehr abebben wollen, dann kommen die Ängste. Wie soll es weitergehen? Wie kommen wir, wie komme ich dadurch? Dann ist guter Rat teuer, dann ist Zuversicht dünn, wenn alle einfachen, erprobten, althergebrachten Lösungen versagen. Die vollmundigen Beteuerungen, hier ist der Tempel des Herrn, sind wenige Jahre später verstummt, spätestens als Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht hat. 150 Jahre vorher hat es schon Samaria und das Nordreich Israel getroffen. Das zuversichtliche Gott mit uns, der Soldaten, war in Frankreichs Schützengräben so wohl nicht mehr zu hören. Und wie viele Paare verzweifeln, wenn sie weder zusammen noch allein noch mit Gottes Hilfe einen Ausweg finden. Wenn der Streit einen einfach fertig macht, wenn Bedürfnisse nicht mehr befriedigt, geschweige denn gesagt werden, ausgesprochen werden können, wenn Verletzungen gar nicht mehr heilen wollen. Und der Psalmdichter nimmt den Mund nochmal voller. Deshalb haben wir keine Angst. Und weshalb? Dafür erkennt und benennt unser Psalmbeter drei gute Gründe. Zum Ersten, der Psalmbeter erkennt, Gott handelt rettend in unserer Geschichte. Und zwar immer wieder. Kurz ein paar Beispiele. Samaria ist von den Syrern belagert. In der Stadt herrscht Hungersnot und Inflation. Das Belagerungsheer flüchtet in einer Nacht in voller Panik, weil ein Gerücht aufgekommen ist, dass irgendwie durch Gottes Hilfe da im Lager ausgestreut worden ist. Und von einem Tag auf den anderen gab es nicht nur wieder eine Menge zu essen, sondern auch noch eine Menge zu plündern. Oder Jerusalem war von Assyrien belagert und die Lage sieht nicht viel besser aus. Ein Engel des Herrn tötet 185.000 Mann, der Rest geht nach Hause. Und ein drittes Ereignis, und es ist gut möglich, dass unser Psalmdichter selber dabei war. Die Ammoniter und die Moabiter sind in Israel eingefallen, genauer gesagt im Südreich Juda. Und ein Prophet schritt auf und sagt, fürchtet euch nicht, verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn der Kampf ist nicht eure Sache, er ist Gottes Sache. Was passiert dann? Daraufhin erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israel, mit sehr lauter Stimme zu loben. Die Geschichte ist bekannt oder mit dem Namen Lobetal verbunden, denn dort haben die Israeliten dann nach dem prophetischen Wort von Gott auch da wieder jede Menge Beute eingesammelt, als das Heer die Heere geflüchtet und sich gegenseitig niedergemacht haben. Es entsteht Verwirrung, die Feinde bringen sich gegenseitig um und unser Psalmdichter war wahrscheinlich ganz dicht dabei. Und wenn wir sowas erleben, dann können wir auch mit guten Gründen bekennen. Die Heiden müssen verzagen, die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn er, Gott, sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er richtet auf der Erde ein Zerstören an, er steuert den Kriegen in aller Welt, zerbricht die Waffen. Nicht nur seine Feinde lehrt er das Fürchten, wenn wir hier genau hinhören. Auch seine eigenen Leute können dabei erschrecken, erstmal. Nicht lange, denke ich, denn der Grundton ist ja, darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt untergeht. Aber in Schrecken kriegen tun wir allemal. Und es geht ja auch an uns nicht alles spurlos vorüber. Und wahrscheinlich ist das auch ganz gut so. Aber diesen Grundton tief im Herzen schwingen haben, wir fürchten uns nicht, das tut wohl, das macht uns gewiss, das lässt uns gerade ausschauen und trotz aller Hochs und Tiefs und Ebbe und Flut zuversichtlich sein. Und doch geht mindestens zweierlei dabei nicht so ganz glatt runter. Manche sagen, Gott darf uns doch nicht so erschrecken. Er muss uns doch trösten und uns die Zuflucht sein und immer Geborgenheit schenken, uns immer einkuscheln. Er tut das oft und viele Psalmen kennen ja auch das voller Freude und Dankbarkeit und vielleicht hier und da auch mit Erstaunen. Aber er muss es nicht. Und er tut es nicht immer. Er tut es schlussendlich, auf jeden Fall. Wir sind in ihm geborgen, aber das heißt nicht, dass das auch für jede einzelne Sekunde unseres Lebens gilt. Dein zweiter Einwand: Gott darf doch mit den Menschen nicht so umspringen, so grausam sein. Bevor wir uns da empören, prüfen wir uns doch, ob wir vielleicht an dieser Stelle zu sehr vom zeitgenössischen westlichen Humanismus fremdbestimmt sind. Vom Bild des lieben Gottes. Und bei allen starken Gefühlen, die hier aufkommen, letztlich ist es doch vermessen oder vielleicht sogar lächerlich, wenn wir Gott Vorschriften machen wollen. Klagen, bitten, schreien, ja, auf jeden Fall. Dafür hat Gott ganz offene Ohren. Der Mose ist uns da ein gutes Vorbild. Die Israeliten hatten das berühmte goldene Kalb angefertigt und als Gott angebetet. Und Gott will das Volk vernichten. Und was macht Mose? Er sagt, nein, das kannst du doch nicht machen. Wenn du die vernichtest, dann lachen die Ägypter uns aus. Du bist ein Gott, der sein Volk in die Wüste führt und uns nicht immer wieder rausbringen kann. Gott, das kannst du nicht machen. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Er hat ihnen vergeben. Die Hauptschuldigen sind dann umgebracht worden, aber das Volk wurde gerettet. Ja, wir dürfen Gott in den Ohren liegen, wir sollen es, wir können klagen, schreien. Aber es kommt darauf an, zu wissen, wie Gott ist, wie wir denn wirklich mit ihm reden können, sodass er uns hört. Das erfahren wir aus seinem Wort. Deswegen wird mir die Bibel immer lieber und ich kann nur ermutigen, sie doch regelmäßig und gerne und mit Vorfreude zu lesen. Denn auch das, ein Grund dafür, unsere Bibel bezeugt eindeutig, dass Gott in der Geschichte rettend handelt, ob wir es nun miterleben, wie jener Nachkomme von Korach wahrscheinlich oder nicht. Ein zweites: Psalmbeter erkennt auch, Gott greift in meinem eigenen Leben heilsam sein ein. Er ist doch dabei, er ist einer von ihnen, wenn er sagt, Gott ist unsere Zuversicht. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, da schließt er sich wohl mit ein. Das sind auch die Nöte, die ihn treffen. Oder im Kehrvers, der Herr Zebaoth ist mit uns, er ist unser Schutz. Das würde er ja wohl so nicht sagen, wenn das für ihn selber nicht stimmen würde, sondern nur für alle anderen. Und doch wusste der Psalmist genauso gut wie wir, im Leben geht nie alles glatt. Schiller hat es so ausgedrückt, des Lebens ungemischte Freude wird keinem Irdischen zuteil. Manchmal lässt Gott uns wirklich durch viel Schweres durchgehen. Verluste, Krankheiten, Streit. Aber alles hat eine Obergrenze. Gott mutet uns nie mehr zu, als wir ertragen können. Das heißt nicht, dass wir bis zur Gänze des Unerträglichen immer alles mit uns machen lassen müssten. Manchmal müssen oder dürfen wir selbst die Grenzen setzen. Vielleicht brauchen wir auch einen vertrauten Menschen, mit dem zusammen wir uns daran wagen. Aber auf jeden Fall gilt, Gott ist treu. Er steht uns immer bei. Und das ist mindestens so wahr, wie wir hier stehen und sitzen. Was immer du in deinem Leben schon erlebt hast, jetzt bist du hier. Und das ist der Beweis, Gott hat dich bis hier, bis heute durchgebracht. Von dieser Regel gibt es eine Ausnahme, genau eine Ausnahme für jeden Menschen. Einmal im Leben wird dir etwas geschehen, das du nicht überlebst. Dann ist dein Leben auf dieser Welt zu Ende. Wenn du dich Jesus Christus anvertraut hast, wenn dein Leben ihm gehört, dann bist du nach dem Sterben ein für alle Mal ganz bei ihm. Dann hast du alles Leid in dieser Welt überwunden. So bringt Gott Christen durch, im wahrsten Sinne des Wortes, auch durch die Grenze des Todes. Und auch für diesen Ausnahmefall gilt, Gott hat alles im Griff. Du und ich, wir sterben nur dann und genau dann, wenn Gott es will. Wenn einem Christen das Wasser bis zum Hals steht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es sinkt wieder und das Leben geht weiter, wie bei der Arche Noah. Oder es bringt uns um und bringt uns damit zu Gott, dem wirklichen Ziel unseres Lebens. Gott hat und behält die Zügel in der Hand oder etwas zeitgemäßer ausgedrückt, Gott sitzt an Steuerrad, Gas- und Bremspedal. Im Psalm hört es sich so an. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und die Berge einfielen. Was für die Kriege gilt, dass Gott ihnen wehrt und steuert, das gilt auch für die Naturgewalten. Alles, was passiert, passiert ja vor ihm. Er schaut zu, aber nicht hilflos, sondern als der Herr der Welt. Gott hat die Macht und er greift auch für mich und für mein Leben in meinem Leben heilsam ein und rechtzeitig. Ein drittes, der Psalmbeter bekennt, Gott tut gut auch einfach so, auch wenn es jetzt gar keine Not und Katastrophe am Horizont oder ganz nah in Sicht ist. Gott tut gut einfach so. Wir erleben ihn mehr oder weniger immer gegenwärtig. Wir erfahren Gott nicht nur in der Not. Das ist ja auch ein häufiger Vorwurf. Ja, das ist halt, Gott ist halt der Notnagel. Wenn es euch schlecht geht, dann habt ihr irgendwie einen Trost und ist ja schön und gut für die, die es nötig haben. Aber genau so ist es nicht. Gott ist immer da. Wir erleben ihn immer gegenwärtig. und eben auch angenehm nah. Der Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, die heiligen Wohnungen des Höchsten. Gott ist bei ihr drinnen. So die ursprüngliche Luther-Übersetzung von Vers 5. Die spätere mit den feinlustigen Brünnlein, die habe ich jetzt mal gegen die ursprünglichere, wie sie hier in meiner Lutherbibel in der Anmerkung steht, ausgetauscht, weil es eben auch dem Wortlaut und dem Sinn besser entspricht. Da ist das Bild von einem Strom, der in mehrere Bachläufe zerteilt ist. Das ist Gebändigtes, das ist lebensspendendes, frisches Wasser. Nicht dieses bedrohlich aufbrausende und überschäumende aus den Katastrophen in den Versen vorher. Und die heilige Wohnung Gottes, das sind seine Leute selbst, das sind wir, die wir zu ihm gehören. Paulus schreibt, erkennt ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott erfrischt seine Kinder ständig, wie ein Fluss fließt. Gott, wie er sich in Jesus zeigt, ist ein guter Vater und Freund und Versorger. Wer Gott nur für den Notfall in Reserve halten will, lernt ihn nie richtig kennen und geht am schönsten vorbei. Gott tut gut, einfach so, wenn wir ihm vertrauensvoll begegnen, dafür aufmerksam und offen werden, was er tut. Also, es gibt drei gute Gründe, keine Angst zu haben. Gott handelt rettend in der Geschichte, Gott greift in meinem Leben heilsam ein und Gott tut gut einfach so. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn. Und ich spüre unserem Psalmbeter ab, wie leicht sein Herz ist, wie gerne er das sagt und danach sehne ich mich auch. Vielleicht bist du dir ja nicht sicher, ob du so weit gehen willst oder darfst oder kannst. Ich habe nun von unserem Psalmbeter und von Martin Luther gedeckt den Mund auch sehr voll genommen. Lassen wir einfach den Psalmbeter zurücktreten, Luther zurücktreten, mich selber zurücktreten. Und lassen wir Gott zu Wort kommen. Im Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Vielleicht empfindest du dieses Vertrauen auf Gott, dieses keine Angst haben, ja auch als Zumutung. Du bist gerade an deinen Grenzen und das kommt dir zu glatt vor, zu einfach. Dir kommen Zweifel. Dann kommt Gott und macht deine Zweifel zur Chefsache. Er selbst sagt dir, werde still. Oder lass ab von deinen brodelnden, aber ich wild herumirrenden Gedanken. Aber ich, aber wenn. Lass deine heißgelaufenen Gedanken sich abkühlen in Gottes wohltuender Gegenwart. Lass dir ruhig Zeit. Auch ein Paulus oder eine Corrie ten Boom wurden nicht über Nacht gebacken. Sie reiften in Jahren und Jahrzehnten tiefen Leides. Und bleib dran. Erkennt, dass ich Gott bin. Lern Gott kennen, wie er wirklich ist. Anders als deine Gottesbilder, deine Vorstellungen von Gott. Paulus schreibt, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Lies die Bibel nochmal, besonders das Neue Testament, und nimm es ganz radikal, wörtlich, kindlich für dich in Anspruch, was du liest. Auch und gerade, wenn es frech klingt und wenn es scheint, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Psalmbeter sagte es bereits und Gott bestätigt es in diesem Satz noch einmal. Ich, Gott, bin höher als anderes. Und zwar ein kleines Wort, was ich früher immer überlesen habe. Auf der Erde. Ich bin der Höchste auf der Erde, nicht nur auf dem Thron im Himmel und weit weg und überhaupt. Es geht nicht um schöne Ideen, es geht beim Christsein um ein Leben im Vertrauen auf Gott und zwar genau auf dieser Erde, genau wie sie hier und heute ist. Diese Erde und ihre Zustände sind für Gott ja gar kein Hindernis. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn. Und wenn die Angst und die Sorgen nicht weggehen? Keine Angst haben ist eine Folge von Vertrauen. Man kann es sich nicht direkt befehlen. Hab keine Angst, hab keine Angst, hab keine Angst. Es ist genauso, wie wenn man jemandem sagen würde, er soll doch bitte schön nicht an rosa Elefanten denken. Was wird passieren? Ja, genau. Also so geht es nicht. Keine Angst haben ist eine Folge von Vertrauen, von Glauben. Argumente helfen dem einen mehr, Erfahrungen helfen dem anderen mehr. Egal wie das Vertrauen zustande kommt, wir brauchen es, damit die Angst aus unserem Leben verschwindet. Vertrauen funktioniert auch in der Welt, wie wir sie kennen. In unserer ganz normalen alltäglichen Welt, wiederum nicht nur in der Not. Die Piloten machen es uns jeden Tag vor. Sie fliegen nach Instrumenten, anstatt etwas zu sehen. Und das ist viel, viel sicherer als Autofahren, wo wir alles im Blick haben oder eben manchmal nur fast alles. Der Theologe Heinz Zahnt hat es mal so ausgedrückt, Leben, als ob es Gott gibt. Leben, als ob es Gott gibt. Vertrauen lebt in der Liebe. Und nicht zufällig beantwortet unser Apostel Johannes die Frage so, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Haben wir uns ja schon mal sehr ausführlich drüber unterhalten, was man halt hier so von oben unterhalten nennt. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Verliebt sein geht von selber. Die vollkommene Liebe will eingeübt werden und stellt sich ein, wenn das Vertrauen wächst. Ich habe es auch noch selber mehr zu lernen. Mein Leben und was passiert mit Gottes Augen sehen. Immer wenn ich etwas erlebe, ob gut oder böse, schön oder schwer, dann will ich mich mit Gott eins machen. Wenn ich anerkenne, das gehört jetzt so in mein Leben, das ist so, das kommt von Gott, er hat die Kontrolle, er hat die Macht, er hätte es anders machen können, aber er hat es nicht und er liebt mich. Ja, wenn diese Kette funktioniert und so die Kettenglieder ineinander greifen, ja, von Gottes Macht überzeugt sein, von seiner Liebe überzeugt sein, die logischen Schlussfolgerungen ziehen, weil er ja immer für mich, für uns ist. Dann wächst meine Liebe zu ihm. Je öfter ich Gott vertraue, je öfter ich ihm Recht gebe, auch wenn ich das persönlich ganz anders sehe, je mehr ich ihm Recht gebe, desto mehr Zuversicht gewinne ich für mein weiteres Leben. Und auch da ist es so, wenn ich mich auf ihn ausrichte, auf ihn einstelle, mich auf ihn einlasse, dann verändert sich mein Denken, meine Einschätzung auch. Dann werde ich nicht allzu lange dabei bleiben, ich sehe es aber anders. Vertrauen sorgt dafür, dass Gemeinsamkeit wächst, auch die gemeinsame Blickrichtung und Anschauung auch zwischen Gott und uns, zwischen Gott und dir. Auch wenn es manchmal ein großer Bogen ist und nicht sofort funktioniert. Aber diese Übereinstimmung mit Gott kommt auch mit dem Vertrauen, mit der Liebe, mit der Zuversicht. Zuversicht haben heißt, den Mund voll nehmen, und zwar zu Recht. Es geht nicht um Angeberei oder um die Angst verdrängen, indem man großen Lärm und Proklamationen macht. Den Mund voll nehmen, zu Recht. Je mehr Zuversicht ich aufbaue, desto voller kann ich meinen Mund denn auch nehmen. Gegen die Angst, im Frieden von Gott geborgen, mit Leichtigkeit, mit dem Recht, das Gott mir und dir gibt, das Recht, Gottes Kind zu sein. Wenn du ein geborgenes Kind Gottes bist, dann nimm den Mund immer voller, vielleicht dann und wann mit leisen Tönen, aber sicher. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns so eine Botschaft der Hoffnung hast zukommen lassen und dass du selber für sie einstehst mit deiner Liebe, mit deiner Macht. Ja, wir bekennen, auch uns macht manches Angst und Sorgen und wir sehen viel Ungerechtigkeit in der Welt, der du zuschaust. Und doch gilt es, du hast alles in Kontrolle, du hast die Macht, du bist der Herr. Nichts und niemand, ja, kommt dir ernsthaft in die Quere. Du siegst und alle dürfen einmal sehen, wie herrlich, wie wunderbar du bist. Und wir bitten dich, dass auch durch unser Leben, durch unser Zeugnis, durch unsere, ja, Worte im vollgenommenen Mund Menschen erkennen, dass du der Herr bist. Der Herr, der nicht auf Zerstören aus ist, sondern der Herr, der retten will. Der du dich selber gegeben hast, um unsere Schuld zu tragen, uns zu retten, uns heil zu machen und andere mit uns und durch uns. Ja, wir danken dir, wo wir diese Leichtigkeit, dieses Vertrauen schon erleben und wir bitten dich, dass du uns darin stärkst, dass du uns auf diesem Weg Mut machst, auch wenn die Wellen noch mal höher werden und die Kriege noch mal näher kommen. Du bist der Herr. Lass uns ja in Zuversicht freimütig aufsehen zu dir, weil du wiederkommen wirst und alles endlich gut machst. Danke, dass in unserem Leben hier und da immer schon wieder mal ein Stück davon aufleuchtet, von deinem Wohltun. Amen. Wir singen gemeinsam.